2015 kam dann der Anruf von Toyota. Ja, hier hat sich was mit Reglement geändert. Du kannst schon in dem Jahr, wo du 16 wirst, kannst schon mitfahren. Ja, genau. Und dann saß ich mit 15 im Rennauto und war da zu dem Zeitpunkt Europas jüngster Tourenwagenfahrer. Und habe dann mit 15 quasi meine Autokarriere da gestartet, mit dem ich dann eine Reise gemacht habe im Polarkreis. Hab im Auto geschlafen, hab das Auto da auf die Seite gelegt, mit 40 Fieber durch den Wald und was war, also alles Mögliche erlebt, alle Höhen und Tiefen, die man da haben kann. Und dann gibt's eine Straße, die da eine Küste lang fährt und dann auf diesem Waldweg, der natürlich mehr oder weniger nur in der Mitte geräumt war, bin dann falsch abgebogen, musste drehen. Und als ich gedreht habe, habe ich quasi neben der Straße mit einem Rad gestanden. Da war der Schnee aber nicht mehr verdichtet. Und somit ist das ganze Auto dann quasi erstmal steig in den Graben, bis er dann komplett auf dem Spiegel lag. Aber primär sollte es natürlich darum gehen, auch das Land zu bereisen und auch mit den ganzen somatischen Eindrücken, die der Körper so wahrnehmen kann. Und dazu gehören natürlich auch fremde Gerüche, fremde Gewürze, fremde Geschmäcker, die Kultur auf dem Markt, in so einer Markthalle oder auf so einem Marktplatz. Wenn du da Fleisch mitnimmst, dann ist das mit Sicherheit nicht so verpackt wie hier. Und das ist alleine das ist ja schon ein Riesenabenteuer.
Ja, genau, klar. So. Ich habe das ja auch schon erlebt, da kannst du ja zugucken, wie es geschlachtet wird.
Ja, genau.
Frischer geht's gar nicht. Moin, grüß Gott, grüezi und hallo, liebe Offroad-Freunde, Rennsportfans und Erlebnissuchende. Ich begrüße euch zur 77. Folge eures Lieblingspodcasts Lenny und Leute. Und ich bin's natürlich wieder, Rainer Schuler alias die Landratte. Heute habe ich einen echten Vollblutunternehmer und ehemaligen Rennfahrer bei mir zu Gast. Ben Böckels, den viele nur Crazy Ben nennen. Mit gerade mal 15 Jahren war er Europas jüngster Tourenwagenfahrer und kreuzte dabei schon die Wege von Sebastian Vettel und Michael Schumachers engsten Vertrauten Peter Kaiser. Doch statt Profi-Rennfahrer zu werden, entschied sich Ben fürs Familienunternehmen Böckels Nutzfahrzeuge GmbH in Willich, das sein Großvater vor fast 70 Jahren gegründet hat. Heute ist er Gründer von Explorize. Und wenn man die Homepage öffnet, knallt einem der Claim für dieses Multi-Experience-Unternehmen entgegen. Nämlich für diejenigen, die gemeinsam Großes erleben wollen. Ben organisiert Overland-Expeditionen rund um den Globus, aber nur in Etappen. Und sein Basislager ist in Niederkrüchten-Overhetfeld. Denn dort ist seine Erlebnisscheune mit der weltweit größten Carrera-Rennbahn mit Deckenlift. Wie Ben auf seiner ersten Reise mit seinem Defender gleich bis zum Polarkreis fuhr und dabei nachts im Wald mit dem Auto auf der Seite lag, obwohl er selber ins Bett gehörte? Warum ausgerechnet dieser Ort ihn Jahre später zu seinem Heiratsantrag zurückführte? Und wie aus ein paar E-Mails in der Mittagspause ein ganzes Unternehmen für Offroad-Umbauten und Weltexpedition entstehen konnte, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch heute mal einen Whisky. Und zwar pur, ganz ohne Eis und Wasser, so wie Ben ihn gerne in seiner Scheune serviert. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn manchmal ist pur einfach am ehrlichsten. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen bei der 77. Folge und mit Ben Böckels und seiner Reise vom Rennfahrer zum Erlebnisunternehmer.
Guten Tag, meine lieben Lendi- und Leute-Fans. Ich bin es wieder, euer Rainer Schuler, in einer neuen Folge mit Crazy Ben, der sich bei mir über einen gemeinsamen Bekannten gemeldet hat. Ben Böckels, hallo Ben.
Hallo Rainer, grüße dich.
Ja, ich habe es vorhin schon ganz gut angedeutet. Wir haben schon jetzt einige Male telefoniert und haben dann auch beschlossen, das nehmen wir jetzt mal auf. Du hast einen sehr interessanten Lebenslauf und darauf möchte ich heute eingehen, mit dir darüber sprechen. um einfach mal meine Zuhörer und Zuhörerinnen in dein Leben so ein bisschen reinzunehmen. Ne? Und ja, genau deshalb fange ich immer gerne ganz am Anfang an, nicht gerade bei der Geburt, aber wo kommst du eigentlich her, wo bist du ansässig und wie ist denn so dein Leben gestartet, bitte?
Ja, erstmal schön hier zu sein, danke für die Einladung. Und wo komme ich her? Ich bin 38, wohne mit meiner Familie in der Nähe von Düsseldorf, bin absolut rheinisches Kind in Düsseldorf geboren, in Düsseldorf groß geworden. Und dann bin ich im Grunde ganz normal zur Schule. Mit 9 dann bin ich in den Motorsport gewechselt, weil ich habe alle möglichen Hobbys irgendwie ausprobiert, das war alles Käse. Es musste immer irgendwas mit Zischbeng und am besten Benzin und Motor sein. Und es war dann irgendwann, gab es dann die Bedingung quasi, dass ich Kart fahren durfte. Das Zeugnis musste in Ordnung sein, das Sparbuch musste gefüllt sein, um sich das Kart zu kaufen. Und das Zimmer musste aufgeräumt sein. Irgendwann hatte ich dann alles 3 in der Hand und habe halt gesagt, so, ja, hier, Sparbuch, Zeugnis, Finger nach oben. Hier ist das Zimmer aufgeräumt und dann ging es im Grunde los. Ja, dann bin ich quasi als Kartfahrer mit 9 gestartet. Und das war so die Zeit. Sebastian Vettel und Konsorten sind da mit mir gefahren und bin dann weiter irgendwann, hat mich da mal vorgestellt, weil ein Bekannter
also
sagte,
der war... Der berühmteste Kartfahrer in der Kindheit, den ich kenne, ist der Schumacher gewesen, oder?
Ja, der Schumacher, genau. Also der beste Freund von Michael Schumacher oder einer der sehr engen Vertrauten ist der Peter Kaiser. Und das war quasi mein Teamchef von Kaiser Motorsportkreis. N hieß das Ganze damals. Und Michael ist ja auch gerne irgendwie Winterpokal gefahren oder mal das ein oder andere Rennen oder freie Fahren zwischendurch. Und ja, da sind wir uns doch auch durchaus über den Weg gelaufen und waren im gleichen Zelt und haben dann irgendwie geschnackt und hat dann erzählt, es war so gerade die Zeit Ferrari und dann mit diesen ganzen Fahrhilfen hat er mal erzählt, wie sich so ein Auto fahren lässt und so. Das war schon ziemlich spannend. Und ganz ehrlich, am Ende des Abends wird halt auch ganz normal wie jeder andere ein Bierchen getrunken und dann sein Pipi gemacht. Ne? So.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, so ging es dann im Grunde weiter. Also das war so meine Kartzeit und dann hat mich ein Bekannter mitgenommen zum Rennplatz. Da war ich so 13, irgendwie viel zu früh, aber alle meinten, ja, du musst mal damit hin. Und dann bin ich mit 15, kam dann der Anruf von Toyota. Ja, hier hat sich was mit Reglement geändert. Du kannst schon in dem Jahr, wo du 16 wirst, kannst schon mitfahren. Da gab es einen Einsteiger-Cup. Er hatte schon mit Auto und Teamplatz und war alles schon geregelt. Wir mussten nur noch Ja sagen. Ja, ich habe dann mit meinem Vater quasi meine 3 Gönner angerufen und Sponsoren, die ich hatte. Und die haben alle gesagt, ja, das ist ja super, das ist ja toll, wir machen mit. Und einer davon, der war, ist auch der Entsorger für die, oder Zentralentsorger für die Autohäuser von Toyota. Also somit war das also auch sponsortechnisch ein guter Fit. Der ist total mitgegangen, ist richtig aufgeblüht. Ich bin unfassbar dankbar, dass er das damals so supported und mitgemacht hat.
Ja.
Ja, genau. Und dann saß ich mit 15 im Rennauto und war da zu dem Zeitpunkt Europas jüngster Tourenwagenfahrer. Und habe dann mit 15 quasi meine Autokarriere da gestartet. Habe das mit enorm viel Leidenschaft gemacht, bin nachher auch in ein Förderprogramm gekommen von einem großen Energy-Drink-Hersteller. Und als es dann weitergehen sollte, dann lagen auch irgendwie Verträge auf dem Tisch, wo es dann hieß, wie es weitergeht. Aber das ist dann irgendwie, wie viele Tage man auch immer dafür Presse und andere Events, sag ich mal, zur Verfügung stehen muss. Das kollidierte so ein bisschen mit meiner Ausbildung, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, zum Automobilkaufmann. Mhm. Und ich sah das bei meinem Teamkollegen, der hat eine Ausbildung gemacht oder nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das anders ernsthaft betrieben, das Rennthema oder das Ausbildungsthema, je nachdem, aus welcher Sicht das ihr sehen möchtest. Ja, genau. Und das war für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich darf mich entscheiden zwischen einer, jetzt gehst du in Richtung Profi-Rennfahrer, Werksfahrer oder gehst du in den Werkssport da rein und willst diese Schritte gehen, um das weiterzumachen? Oder die andere Alternative war das Familienunternehmen. Und das Familienunternehmen ist jetzt knapp 70 Jahre alt. Und das war damals natürlich irgendwie ein Riesenthema. Mein Opa hat das gegründet. Mein Vater hat das weitergeführt mit seiner Schwester. Und ich bin da natürlich groß geworden. Ja, ich hatte ein Rangierauto, wo Benedikt irgendwie drauf stand. Hab dann da als kleines Kind durfte ich da die Sattel sonntags oder samstags, wenn Vater im Büro war, da ein bisschen hin und her schieben. Hatte dann auch irgendwann mal, musste Opa ein Auto in Zahlung nehmen, ein DAF Variomatic in Kackbraun.
Ja.
Und das Coole war, der fuhr so schnell rückwärts hier vorwärts vor. Und in Holland sagt man, gibt's auch Rennen irgendwie, die sind dann mit rückwärts auch gefahren.
Ja, klar. Gibt's
ja, genau. Ja, und das Auto,
oder gab's?
Genau, das war quasi mein erstes Auto auch. Und Auto war immer ein Riesenthema für mich natürlich.
Mhm.
Und damit habe ich dann samstags und sonntags
da. Wann war das ungefähr? Also dieses, wo du dann da
wie alt war ich da? Da konnte ich gerade über das Lenkrad gucken, nachher an die Pedale.
Wo diese Entscheidung anstand, ob du jetzt Profi wirst oder ob du da, also
Rennfahrer bist? Ach so, da war ich, ja, das war im, ich sage jetzt mal so vorletzte Jahr im Grunde von meiner Rennsportkarriere, so 2009, 2010 rum, genau.
Ah, okay, gut.
Mhm. Und ja, dann habe ich mich ja dafür entschlossen, in die Firma zu kommen.
Mhm.
Und dafür brauchte ich natürlich eine etwas andere Ausbildung als nur ein Automobilkaufmann. Und bin dann in den Schwarzwald nach Calw, das kennst du ja ganz gut.
Genau.
Und bin da zur Bundesfachschule für Betriebswirtschaftslehre im Kfz-Gewerbe gegangen, habe da meine Spezialausbildung quasi zugeschnitten für genau solche Unternehmen gemacht. Bin danach noch weiter, habe dann ein Jahr in Amerika gelebt, bin dann zurückgekommen, hatte verschiedene Jobs. Und irgendwann kam dann der Einstieg ins Familienunternehmen, wo ich dann auch am Ende ungefähr 12 Jahre war. Und die letzten ungefähr 5 Jahre davon war ich auch mit in einer Geschäftsleitung.
Mhm.
Und die letzten Jahre auch als Geschäftsführer habe das dann geführt. Bis dann irgendwann, also muss dazu sagen, der Weg dahin, weil wir sind ja bei Landy und Leute,
ja,
gab es natürlich den einen oder anderen Ausflug immer mit dem Landy.
Ja.
Und insbesondere habe ich das Auto für mich als Werkzeug benutzt, um irgendwie Klarheit zu haben, um runterzukommen, um ja einfach auf andere Eindrücke oder und auch an Themen zu kommen und Gedanken, die ich habe, weil mir fehlte auf einmal was, als ich nicht mehr Rennen gefahren bin. Ja, das ganze Training drumherum, die ganze Begleitung, die da stattfindet, sehr fokussiert auf den Erfolg. So, das musste ich natürlich oder habe ich zu dem Zeitpunkt alles neu ordnen dürfen, auch für mich mental, war natürlich ehrlicherweise auch ein Riesenschritt für mich. Ich habe da was sein gelassen, wo ich unfassbar viel Spaß dran hatte und habe das gemacht zur Liebe des Familienunternehmens, was ich mir auch wirklich gewünscht habe. Und dann gab es noch zwischendurch eine Trennung von einer Dame mit, ja, ich habe gedacht, ja, wie heiratet jetzt mein Leben, alles wunderbar. Und dann irgendwann kam das Große aus.
Ja.
Und das hat mich ziemlich auf den Hosenboden gesetzt. Und das war in der Zeit, als ich aus Amerika zurückgekommen bin und noch bevor ich dieses Familienunternehmen oder währenddessen ich quasi in das Familienunternehmen rein bin.
Mhm.
Und da gab es dann schon den Defender. Genau, ich habe dann quasi das Auto genommen, habe gefragt, kann ich da vielleicht die Sitze rausmachen? Ich bräuchte da hinten vielleicht irgendwie ein Bett drin.
Ja.
Ich habe vor, zum Polarkreis zu fahren. Ja, zum Polarkreis ist ja total schön. Die Idee hatte ich im Herbst, also so im Sommer, Spätsommer. Hatte dann ein paar Monate, mich darauf vorzubereiten. Aber mein festes Ziel war, ich möchte nach Skandinavien. Warum, wieso, weshalb Skandinavien? Das war einfach mein Ziel. Und habe dann gemerkt, ach, da kannst du ja auch im Winter hochfahren. Wie cool ist das denn? Ach, da gibt's auch zugefrorene Seen. Da kann man ja auch drauf. Da gibt's ja Polarlichter. Boah, wie cool ist das denn? Und ja, das will ich sehen. Ja, und dann habe ich mir das Auto genommen und habe quasi hinten dritten mir so Tritsche reingemacht,
ja,
um da drauf zu schlafen. Und das war quasi die Geschichte von diesem heutigen Auto noch, mit dem ich dann eine Reise gemacht habe, so 3,5 Wochen im Polarkreis. Habe im Auto geschlafen, habe das Auto da auf die Seite gelegt, mit 40 Fieber durch den Wald und was war, also alles Mögliche erlebt, alle Höhen und Tiefen, die man da haben kann, stecken geblieben, irgendwie per Eis da an einer, also das war alles zugeeist da oben.
Ja.
Und dann gibt's eine Straße, die da mein Küste lang fährt und dann, ja, die Leitplanke da und das Nadel kam irgendwie immer näher aus dem Tunnel raus. Vielleicht ein bisschen zu flott unterwegs gewesen und ja, ich habe das Auto gerade dann noch irgendwie auf der Straße gehalten. Also alles, was man irgendwie erleben kann, viele Menschen da oben getroffen, obwohl man da oben auch sehr alleine ist, muss ich sagen. Und das war okay, genau
aber
das.
Das heißt, auf die Seite gelegt, bist, ich meine, dann fährst du ja nicht alleine mal kurz weiter, sondern dann ist es ja eine größere Sache, oder?
Ja, genau. Also ich hatte Fieber, fing an zu kränkeln und habe gesagt, okay, also vielleicht solltest du jetzt doch mal nicht im Aufschlafen bei minus 30, 40 Grad, sondern gehst mal für ein paar Tage in eine Pension oder irgendwie in ein Hotel. Hatte mir dann eine coole Mountain Lodge rausgesucht, in den Bergen, so ein bisschen abgelegener, kleine Hütten, Feuersauna. Ich dachte, ja, dann, wenn du da zwei, drei Tage bleibst, dann kommst du wieder auf die Beine. Der Hinweg gestaltete sich so, das ging natürlich nur per Anleitung übers Telefon, um den Weg auch zu finden, weil das, ich weiß nicht, 10 Kilometer durch den Wald und die richtige Abzweigung da immer zu treffen. Mhm. Auf diesem Waldweg, der natürlich mehr oder weniger nur in der Mitte geräumt war, konnte ich natürlich nicht sehen, was da drunter ist. Kannte es auch nicht aus dem Sommer. Bin dann falsch abgebogen, musste drehen. Und als ich gedreht habe, habe ich quasi neben der Straße mit einem Rad gestanden. Da war der Schnee aber nicht mehr verdichtet. Und somit ist das Ganze auch dann quasi erstmal schräg in den Graben, bis er dann komplett auf dem Spiegel lag.
Oh Gott.
Ja, und das war mitten im Wald. Und ja, ich mit irgendwie Fieber und das war irgendwie echt uncool, habe angefangen, ja, was kannst du machen? Zu dem Zeitpunkt noch keine Seilwinde am Auto, also das heißt, schwierig da irgendwie rauszukommen. Ja, alleine irgendwie da im Wald zu verharren, auch keine Option. Und als ich dann genauer guckte, sah ich mitten im Wald ein kleines Licht. Und ich dachte, ja gut, jetzt machst du ein Knicklicht oder irgendwas ans Auto, dass das Auto wieder triffst, wenn du durch den Wald zurücklaufen willst.
Aha.
Und habe mich dann angezogen mit dicken Stiefeln und Jacke und bin dann durch diesen gefühlt meterhohen Schnee mordsanstrengende Wanderung querfeldein durch den Wald zu diesem Licht, bis ich dann an einer kleinen Hütte stand und dachte, die könnte mir vielleicht helfen. Kein Auto, kein Nix, aber Tür auf. Also ich klopfte und klopfte. Ich rief, hallo. Naja, auf jeden Fall beim dritten Mal fester klopfen, ging dann auch die Tür mehr oder weniger auf. Ich fragte dann, ja, hallo, hallo, ist denn jemand hier? Keiner da, aber vor der Türe große Schneeschaufel und irgendwie ein bisschen Material, um mich da vielleicht freier zu machen. Hab dann das Material mitgenommen, bin dann zurück zum Auto, hab das ausgebuddelt und ja, aber ich kam natürlich, also wie sollte ich das Auto aufrichten, ja? Zumindest hatte ich den Weg so vorbereitet, dass wenn Hilfe kommt, das möglich ist, mich da irgendwie rauszuziehen. Mhm. Und dann sagte Stunden später, gefühlt Tage später, also es war eine Ewigkeit, kam da einer vorbei. Und der hatte zwar auch keine Seilwinde, aber der hatte einen vernünftigen Allrad, geile Reifen drauf, einen dicken Stollen, also dicken Spikes drauf, und richtige Nägel. Mhm. Und der hat es dann fertiggebracht, mich mit ein paar Anläufen in Runde so weit zumindest wieder aufzurichten, dass dann mit Keilen unterm Rad so Stück für Stück das Auto quasi da rausgekommen ist. Ja, und als ich dann da raus war, durfte ich mich erholen in der Lodge und das war natürlich super schön. Da habe ich Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe, haben die Polarlichter da gesehen. Und das ist auch der Ort, an dem ich meiner Frau später dann einen Heiratsantrag gemacht habe.
Wow.
Genau.
Klasse. Aber das war das die Lodge, die du auch angepeilt hattest am Schluss?
Das war ja genau, das war die Lodge, die ich dann auch angepeilt hatte. Und da gab es einen Manager, der hieß auch Rainer. Also kann ich nur empfehlen. das ist wirklich ist ein Alter. Wer da einen Kontakt haben möchte, der darf mich da gerne anschreiben. Das ist kleine Hütten mitten im Wald. Von da aus schön kann man mit dem Schnurrmobil Ausflüge machen. Es gibt noch so eine Hütte ein bisschen weiter oben, die liegt an so einer an der Klippe und dann darunter ein See und auf der anderen Seite eine Gebirgskette. Und wenn die Polarlichter kommen, dann sieht das so aus, als wenn die sich an der Gebirgskette so lang säuselnd im Himmel dann tanzen. Und da kann man sich wunderbar hinsetzen. Da gibt es so einen kleinen Verschlag im Rücken, dass es nicht so zieht. Boah, dann kann man Feuer machen, dann ist es auch ein bisschen wärmer und kann dann in die Polarnacht gucken. Ruhe, die das Ganze hat. Ja. Ein echter, absoluter Traum. Kann ich mir jedem empfehlen.
Sehr schön. So, und was hattest du denn überhaupt für ein Modell, Fahrzeug, Defender, wie auch immer?
Ja, ein Defender TD4.
Ja.
Genau.
In war das Weiß. Ganz neu, hast du den ganz neu gekauft damals, oder was?
Nee, das war ein, das ist ein Spanien-Modell, kein ABS, großer Kühler, Klimaanlage und nichts elektrisch. Mhm. Irgendwie ziemlich, also ich bin heute ziemlich dankbar, dass das so ist. Könnte man sich natürlich trotzdem nochmal einen anderen Motor wünschen? Keine Frage. Die Landy-Fahrer wissen sicherlich, wovon ich spreche. aber insgesamt ehrlicherweise ein ziemlich dankbares Auto. Ich habe immer geguckt, dass alles vorher gemacht ist und dann hält der auch, sag ich mal.
Ja. Klasse, ja. Ja, jetzt hast du ja schon lange, wenn das immer noch dein erster ist.
Ja, genau, ich habe den lange, der ist halt Zulassung 2011. Ja. Und im Grunde ist er dann direkt quasi zu uns in die Familie, bis ich denn dann nach dieser Tour kam dann das Thema Wirklis Offroad auf. Und das ist mehr oder weniger aus der Mittagspause entstanden, weil ich gesagt habe, ja, jetzt brauchst du mal irgendwie ein Dachzelt, ja, ein Dachgefecht oder ja, dafür wäre auch nicht schlecht, dann kannst du da vorher noch eine Kiste machen und ja, was du dann so heute für Gedanken hast, ne?
Ja.
Und dann ist mehr oder weniger aus der Mittagspause das Thema Wirklis Offroad entstanden. Nicht, weil ich das richtig geplant habe. Ich hatte voll meine Jobs bei Wirklis, bei den Nutzfahrzeugen. Und ja, ich hatte aus der Mittagspause da meine E-Mails geschrieben. Damals an Gordy Gear und Dachträgerhersteller. Und da kam dann zurück bei dem einen, ja, ist das eine Händleranfrage? Und ich dachte, ja, Händleranfrage klingt gut, ne? Das war erstmal, was muss ich denn dafür tun? Oder was braucht man dafür? Ja. Und ja, ich würde alles erfüllen. Und ich müsste einen Grundstock kaufen und was zum Zeigen haben und dann geht's los. Ja, und so im Grunde kam ich dann an die Dachzelte und bis ich dann nachher im Container die Dachzelte geliefert bekommen habe und viele Menschen damit Freiheit geschenkt habe. Und das war ein unfassbar schönes Geschäft, bis ich dann einmal zu meinem Vater gegangen bin und habe gesagt, hör mal, da kann ich jetzt nicht so weiterlaufen hier. Entweder mache ich das Offroad-Thema, aber beide Jobs gleichzeitig, das funktioniert nicht. Also, ja, dann haben wir Wirklis Offroad damit gegründet. Und das habe ich ja dann auch mit sehr viel Leidenschaft betrieben. Und das passte auch gut in das damalige Thema. Mit Fahrzeugbau, Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Oder ich sage jetzt mal in der leichteren Klasse. Mhm. Die ganzen handwerklichen Umbauarbeiten, das ist natürlich genau das Thema, was die Jungs alle beherrschen. Und es war natürlich auch so, wenn man dann in Bad Kissingen oder so stand, ja, wie hast du denn da dran geschraubt, auch cool, da kann ich das nicht auch haben. Das war meistens ein bisschen feiner oder ein bisschen nachgedachter dran geschraubt, als vielleicht das, ich sag jetzt mal, im Großen üblich ist.
Ja.
Und ja, so habe ich dann viele Menschen mit diesem Handwerk beglücken können und habe natürlich meine Leidenschaft vom Rennenfahren für Fahrwerke voll ausleben können. Und habe mir natürlich immer sehr viel Liebe zum Detail für Fahrwerke da habe ich damit reingebracht. Und so haben wir dann auch eigene Fahrwerke für die Autos immer mit Standardmaterial. Das war mir ziemlich wichtig oder ist mir ziemlich wichtig, auch heute noch, damit du halt auch eine entsprechende Ersatzteilversorgung hast.
Ja, klar.
Aber es gibt einfach ein paar Dinge, die haben wir dann, also du kannst das ja abstimmen, ne? Andere Federn, andere Dämpfer, wie machst du das genau? So, und das haben wir schon immer sehr liebevoll für jedes Auto einzeln konfiguriert, genau.
Aha. Sehr gut.
Ja. Ja, und dann irgendwann kam der Ruf in die Geschäftsführung und das war auch alles gut.
Bei deinem Familienunternehmen jetzt wieder, oder wie?
Ja, genau.
Aha.
Genau. Ja, und dann bin ich im Grunde von da aus, habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, also diese Gesellschaftsstreitigkeiten und all das, was da irgendwie mitschwung, also gesund ist das für mich nicht. Der Körper hat sich schon längst gemeldet. Danach hätte ich schon viel früher Schluss machen müssen. Und habe dann irgendwann da den verantwortungsvollen Schritt gezogen, um meinen Körper da ehrlicherweise gewähren zu lassen. Und das hat jetzt in einen Flow-Zustand geführt, der natürlich total Bock macht und cool ist. Jetzt bin ich wieder in dem Offroad-Thema unterwegs, was ich zu dem Zeitpunkt dann im Grunde für die Geschäftsführung auch habe runtergefahren und sein gelassen. Ja. Und ich mache das Overland-Thema, also ich mache immer noch für ausgewählte Kunden mit einer Werkstatt zusammen hier, wo ein alter Mechaniker von einem Mitbewerber ist.
Ja.
Und es haben sich auch schon die ersten gemeldet, die natürlich irgendwie sagen, ja Mensch, was machst du denn da? Hast du nicht noch eine Kiste frei? Und ja, mal gucken, wie wir das noch so aufbauen. Aber das
Ja,
ist das
erklär das mal
eine
ein bisschen.
Thema.
Also auch nochmal dieses Böckels Overland, waren ja dann nicht nur Dachzelte, du hast gesagt, du hast Umbauten gemacht, also auch ganze
Genau.
Kabinen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben Kabinen auf LKWs gesetzt, Zwischenrahmen, alles, was dazugehört. Das war wohl nicht das Brot- und Buttergeschäft. Das war also das, was ich am meisten gemacht habe, waren Geländewagen und so. Also 4x4 PKW-Klasse, sag ich mal. Auch wenn wir viele hatten, die einen Unimog lackiert haben, oder wir hatten auch selber Mitarbeiter, die auf einen, ach, wir haben dann zum Beispiel ein C-Tross, da sollte noch eine
Oh.
Kabine drauf. Und
Wow.
ja, also, was hatte der denn? Der hatte einen Cut, genau, einen Cut. Das war der eigene Mitarbeiter.
MAN.
Der, genau, der hat sich bei uns eine Kabine da drauf gebaut und solche Sachen. Also das war natürlich auch Geschäft da, wobei mein Fokus mit den Lieferanten hauptsächlich auf dem 4x4 lag. Und das Know-how für den großen Fahrzeugbau, der lag natürlich auch bei einem Fahrzeugbaumeister bei uns und nicht bei mir. Ich komme eher aus der, ja, auch wenn ich immer geschraubt habe, meine eigenen Karts und auch viel beim Rennen fahren, in den Ferien auch gerne mit in der Werkstatt da stand, bin ich ein gelernter Kaufmann. Ja. Und genau,
Also
somit
4x4
haben wir.
PKWs, ist das dann aber branchenunabhängig gewesen oder war das dann doch eher Land Rover?
Nee, ich bin mehr Marken offen da gewesen.
Ja.
Das Know-how lag ja im Grunde da. Wir hatten Fahr- und Triebwerk, wir konnten auslesen, wir haben Elektriker, wir konnten Antriebsstrang, wir konnten Elektrik und halt Aufbau, Karosseriebau, Fahrzeugbau, Lackieren. Das sind alles Themen gewesen, die wir da bedient haben. Und diese Kombination, auch mal eben irgendwie so ein Blech zu machen, bestimmten Halter. Ja, manchmal sage ich, haben wir Flugzeuge gebaut aus den Autos, weil
Ja.
die Individualisierungsmöglichkeiten doch ziemlich groß waren. Und ja, manche Projekte davon haben wir nicht umgesetzt und ganz viele haben wir umgesetzt, ja.
Aber so einen festen einen Koffer, der sag mal, immer wieder genommen wurde, hattet ihr dann nicht. Also es war dann wirklich individuell auf das Fahrzeug. Sag mal, es gab dann ja auch wahrscheinlich Defender 130er, wo hinten auf die Pickup-Fläche was drauf kam und so weiter und so fort, oder? Oder wurde es.
Genau.
Oder auch diese Aufklappdächer kamen ja auch mit dazu.
Ja, genau. Wir haben Hubdächer montiert, wir haben Kabinen gemacht. Wobei die Kabinen, da gibt es ja ehrlicherweise so viele gute Anbieter.
Ja.
Ja, also denn wir haben auch selber richtig Kabinenbau, wo die Sandwich-Paneele oder wo das alles zusammengebaut wird. Das haben wir so für die kleinen Autos nicht gemacht. Das haben wir für die großen Autos, haben wir das gemacht. Das ist
Okay.
natürlich auch nochmal ein anderer, ich sag jetzt mal, andere Bauart, wenn du so willst, ne?
Natürlich, klar.
Und das ließ sich mit dem damaligen Geschäft gut vereinen. Aber seid mal gespannt, was da kommt.
Ja.
Da ist ja vielleicht noch was in Planung, bei Buckets Overland.
Ja.
Und ja, genau.
Sehr gut. Gut, und dann weiterentwickelt die ganze Sache. Also diversifiziert, sagt man ja heute in der Unternehmerbranche, oder? Man muss ja auch
Ja,
mehrere
also das, ich war auf
Standbeine.
jeden Fall, ja genau, ich war auf jeden Fall in der Unternehmerwelt irgendwie gefühlt angekommen, hatte meine Freiheit gelebt, hatte irgendwie das Geschäftskonzept oder das Geschäftsmodell auch weiterentwickelt. Dann bin ich Mitgründer von einer Technologieunternehmen für Batterie, Hochvoltbatterie und Wasserstoffreparatur. Da werden sicherlich auch noch ganz viele innovative Dinge kommen. Aber ich habe mich
Wow.
dann irgendwann aus dem ganzen Thema Nutzfahrzeuge zurückgezogen, weil ich gesagt habe, okay, Fokus ist einfach und Klarheit ist auch King. Lieber eine Sache oder in einem Gebiet richtig, als wenn du fünf verschiedene Dinge machst, die irgendwie gar nicht aufeinander quasi einzahlen. Und
Okay.
mein Ding ist halt immer schon gewesen, geile Abenteuer und ein Erlebnis zu kreieren. Ja, auch als Kind habe ich gerne aus irgendwelchen langweiligen Partys dann noch eine lustige Party gemacht oder eine spannende Party oder was auch immer es war, ja.
Ja,
Oder
kommt daher dein Spitzname
Meetings.
Crazy Ben, oder? Ist das so in der Jugend
Das
schon
ist,
angelegt?
ja, das ist sicherlich in der Jugend angelegt. Wobei crazy war es halt einfach immer, weil verrückt ist es ja, ja. Also es war außerhalb der Norm, deswegen verrückt. Und wenn es verrückt war, war es natürlich nicht das Standardding und das hat einen Bock gemacht. Und das nehme ich einfach heute mit als meine Kernsäule. Ich kann und kreiere coole Erlebnisse. Und das ist mein Leitsatz und mein persönlicher Nordstern für alles das, was ich jetzt tue.
Okay. Das heißt, was?
Das heißt was, ja. Also es gibt einmal die Experience-Scheune, in der wir hier verschiedene Eventformate haben, unter anderem auch mit der weltgrößten Carrera-Bahn mit Deckenlift. Die ist hier, Carrera Deutschland war gestern da, hat sich das angeguckt, die waren sehr interessiert. Daraus sind auch Ideen entstanden, ob man denn hier einen kleinen Shop machen könnte. Aus dem kleinen Shop kam dann natürlich, ja, da könnte man auch vielleicht ein bisschen mehr draus machen.
Was so, heißt das genau mit Deckenlift?
Mit Deckenlift, also das ist eine Bahn, die kommt von der Decke. Jetzt Seilwinde natürlich, ja.
Ja. Wie groß genau ist die?
Ja, Abmaße? Die hat 8x8 Meter.
Wow.
Ja.
Klasse.
Da würde ich sagen, da kommst du auch mal
vier
vorbei.
Vier Spuren und dann, oder wie ist das? Vierspurig dann, oder wie ist das?
Genau, vier Spuren als Digitalbahn. Du kannst mit 6 Mann fahren. Mhm. Genau, überall zusätzliche Stromeinspeisungen. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, Standardautos und getuntere Autos, sodass auch der ambitioniertere Carrera-Fahrer oder der auch schon ein bisschen mal am Drücker war, vielleicht da auch noch ein bisschen mehr Spaß empfinden kann. Und ja, so, also Tuning natürlich, ja. Wenn es ein schnelles Auto ist, dann muss das Auto natürlich schneller laufen. Ist ja logisch, ja. Da wird aber eine Felge gemacht, ein Ritzel gemacht, da wird dann noch was umgelötet, die Karosserie ein bisschen leichter und Schwerpunkt da unten. Ne? So, ja, und dann laufen natürlich auch richtig schick. So, und das kannst du bei mir quasi an der Bahn, kannst du reinkommen, kannst du fahren, ein paar Minuten oder einen Tag. Gesundheit.
Wie lange fährt man mit einer Runde? Für eine Runde? Das sind ein paar Sekunden, oder?
Bahnrekord im aktuellen Layout. Bei 21 Volt sind wir bei, ich glaube, 45 Sekunden gerade, 45, ja. 1 oder sowas. Ja.
Also das ist schon sehr zügig. Wie lang ist die Strecke ungefähr, die Slotcar-Strecke in sich?
Ungefähr 30 Meter ist das auf.
Ah, okay. Ja, also Leute, ne, könnt ihr euch sofort, ich war nämlich auch schon mal auf sowas, das ist schon spannend. Und der da die Nerven hat, das Ding zu bedienen, weil das sind blitzartige Geschwindigkeiten, also mit einer Formel 1 ist da eine lahme Krücke dagegen. Gut, ja, echt toll. Und das hängt dann in einer Eventscheune, hast du vorhin erwähnt. Was heißt das denn?
Genau, das ist die sogenannte Experience-Scheune. Und Experience, das ist mein Nordstern, das soll um schöne Erlebnisse gehen. Wir haben da eine Bar drin, da ist so eine Art, muss ich das optisch vorstellen, wie in so einem britischen Gentleman's Club, mit Chesterfield-Sesseln, gemütlicher Holzbar in Grün. Und ja, da kann Team-Events stattfinden.
Ganz kurz, aber auch für Ladies, ne? Nicht nur für Gentlemen, der sieht nur so aus wie ein Gentleman's Club.
Ja, Frage nehme ich gerne auf. Die Challenge accepted. Nein, also natürlich ist das, es gibt Formate, die sind ausschließlich tatsächlich für Gentlemen gedacht, bei denen einfach Männer wie mal wieder Männer sein können. Und es gibt andere Gespräche, als wenn Frauen dabei sind. Das dürfen wir einfach akzeptieren und zugeben.
Aber müssen wir, absolut.
Und also es gibt Daddy-Weekends, die ich anbiete, wo wir mit, ich habe einen Partner dabei, der ist Barbecue-Weltmeister und mehrfacher deutscher Meister im Barbecue geworden.
Wow.
Alex Lem von Lemmings Barbecue, genau, der wohnt hier sehr nah und daher bietet sich das ziemlich gut an. Und der macht dann sein Barbecue und Fire Cooking Event draußen. Innen drin können wir Rennbahn fahren. Es gibt die Herrenecke, es gibt aber auch Zigarren und Gin und Whisky und all das, was gut ist, wie man sich das vorstellt, unseren guten Man's Cave oder Gentleman Club. Die Ecken, in denen wir uns zurückziehen können. Und wenn die Carrera-Bahn dann unter der Decke hängt, die weltgrößte mit Deckenlift, dann kannst du, dann haben wir auch da Format für Teambuilding, Lego Serious Play Workshop, um Visionen zu verdeutlichen, also zu bauen, haptisch zu verinnerlichen. Wir haben, ich habe einen Psychologen mit dabei, der hier besondere Visionsformate mitentwickelt, dann, also all das findet in der, und auch Familienformate, wo er auch Damen dabei sind.
Ganz kurz, Also das sind dann erstmal für Unternehmer, Unternehmungen, Möglichkeiten mit ihrem Team, mit ihrem Führungskräfteteam oder einzelnen Abteilungen oder wie auch immer, solche Events zu planen, um da, ich sag mal wirklich, gestärkt herauszukommen. Ne? Team wurde stärker gebildet, es gab eine bessere Verbindung unter den Leuten. Das bietest du an. Ne? Also das ist ja dieses Thema, was du zuletzt gesagt hast, weil du auch mit Psychologen, also das heißt auch jemand, der dann Mentor ist ja Quatsch.
Als Begleitung, es ist einfach eine zusätzliche Begleitung.
Ja, genau. Ne? Und nicht jeder durcheinander redet und dass man am Schluss auch wirklich was in der Hand hat, nämlich ein Ziel vor Augen, wo man gemeinschaftlich weiter daran arbeiten kann als Unternehmung oder als Team, eine Praxis oder whatever. Cool. Genau. Und dann noch für Familien. Was ist da?
Genau, also Familien finden natürlich auch Platz. Kindergeburtstage, Herrenabende, Junggesellenabschiede. Also all das kann und darf hier stattfinden und findet statt. Und dann haben wir natürlich immer noch das Thema, prominent steht natürlich vor der Experience-Scheune der Defender. Ja. Und der Defender ist quasi das Symbol dafür, was bei Explorize passiert. Explorize ganz bewusst gewählt wegen Experience und Rise, also
aufkommt.
Wachstum oder aufkommt,
ja.
Genau.
Ja.
Und Experience in dem Sinne bei Explorize.
Ganz kurz bei der Scheune, ganz kurz.
Ja.
Wie finden wir die im Internet?
Ihr findet die im Internet unter der Experience-Scheune. Können wir vielleicht auch einen Link oder so reinmachen.
Die verlinkt wird immer alles, aber dann hat man schon mal gehört. Also die heißt experience-scheune.de.
Die Experience-Scheune, genau.
Okay, cool.
Ja, genau. Und da findet das im Grunde alles statt. Da ist einmal dann das Renngut mit der Carrera-Bahn, sag ich mal. Dann hast du die Experience-Scheunen-Formate mit Herren, Familien, die wir aber auch für die Adventure Days zum Beispiel nutzen. Und großer Dreh- und Angelpunkt der Experience-Scheune ist vielmehr, dass alle Teilnehmer, die bei Explorize auf einer Expedition mitgefahren sind, da gibt es von uns, wir haben eigene Autos, du kannst bei uns kommen, bezahlst ja quasi einen Preis und wir kümmern uns um alles, was es gibt. Von Koch, Auto, Essen, Routen, und all das im Grunde, was du brauchst, um eine so expeditions- oder Abenteuerreise durchzuführen. Und du weißt selber, wenn so ein Auto vorbereitet wird oder so vorbereitet ist für Reise, dann schnellt man auch schnell deutlich über 100.000 Euro für so ein Auto.
Ja, klar.
Und das sich mal für eine Reise nur zu kaufen, das macht keiner. Ja. Und somit befriedigen wir da quasi auch, also ihr braucht es nicht kaufen, sondern so wie ich mein Auto habe, habe ich alle unsere Autos ausgerüstet und da könnt ihr mitfahren und euch reinsetzen. Es gibt Autos, wo auch Familien reinpassen, wo 4 Sitzplätze drin sind und überwiegend sind es 2 Sitzer, um entsprechend auch die Schlafmöglichkeiten gegeben zu haben. Und ja, wir werden da jetzt nochmal unsere Flotte auch erweitern oder ändern sogar, um die Autos noch ein bisschen komfortabler, um noch mehr Komfort im Grunde da reinzukriegen. Experience, ihr sollt euch wohlfühlen. So, ne? Und das darf stattfinden. Ja.
Okay, habe ich richtig verstanden? Das ist alles Defender dann? Oder wie?
Nee, das sind nicht Defender. Das ist, natürlich gibt es Defender. Dann gibt es aktuell noch den Grenadier. Und wir haben noch einen Hilux. Und wir haben noch einen J7 im Programm. Und ich möchte das gerne vereinheitlichen, dass das alles das gleiche Auto ist und dann in verschiedenen Konfigurationen oder.
Mhm. Okay, wow. Stark. Also Leute, ne? Also erfüllt euch da mal 2 Träume gleichzeitig, sage ich immer gerne. Ne? Also eine entsprechende Offroad-Reise und auch mal so ein cooles Offroad-Fahrzeug zu führen, mit wem auch immer zusammen letztendlich. Ich finde das richtig spannend, ja. Wo gehen die in der Regel, wo geht ihr in der Regel hin oder wo startet ihr? Wie läuft das alles ab?
Ja, also ich sage mal, es ist deine Weltexpedition in Etappen. Du musst dir das vorstellen wie eine AIDA. Es gibt Routen über die Welt und du kannst etappenweise da mitfahren. Wir werden dieses Jahr Family Tour in den Westalpen. Das ist natürlich so, ich sage jetzt mal, die Einsteigerdroge für uns. Ja.
Ja.
Wobei ich persönlich sagen muss, für den Aufwand kriegt man ein unfassbar cooles Erlebnis. Was Landschaft angeht, was Fahrerisches angeht, was das Feeling angeht, was Oberlandreisen sind und verkörpern können.
Aha.
Und dann fahren wir im Herbst noch die fange Berlin-Dakar, also das ist die alte Dakar-Route, bis in Senegal rein. Genau.
Ja, und, von Berlin? Wieso von Berlin aus?
Ah, Berlin, ja, hast du gesagt. Berlin, Hauptstadt Berlin. Als, ja, von Hauptstadt zu Hauptstadt, wenn du so willst.
Okay, wow.
Ja, genau, das über die alte Dakar-Route und das werden wir auch in, also da werden Scout-Tour, wie wir das nennen, und da werden wir noch ein paar Fahrzeuge mitnehmen. Also wenn ihr Lust habt mit eurem eigenen Auto, könnt ihr da gerne noch mitfahren. Machen da 5 Leute mit 5 Autos fahren da runter.
Das heißt also auch für den, der jetzt nicht 100%, gerade wenn das selber kein so ein Offroad, so ein Geländefahrzeug hat, der da auch mal einsteigen möchte, kann hier auch ja, die entsprechenden Tipps und Kniffe und Tricks dann im Doing dann auch lernen. Das heißt, er muss keine Angst haben, dass er da allein gelassen wird, oder?
Nein, natürlich. Wir sind immer da. Ja. Wir handeln nach einer Abenteuer-DIN-Norm. Das hört sich, passt überhaupt nicht zum Thema und ehrlicherweise, ich finde das auch furchtbar. Allerdings es ist einfach ein richtig geiles Backup. Wir handeln nach einer ISO-Norm 211. Ja. Ist auch scheißegal. Es gibt eine DIN-Norm dafür, die einmal das Unternehmen zertifiziert und einmal die Guides zertifiziert und oder nach Richtlinien im Grunde verfährt. Einmal ist das für unsere operative Handlung, dass wir mit Ärzten medizinisch versorgt sind, technisch das Material, alle Risiken, die auftreten können, im Grunde abgedeckt haben. Was machen wir dann, für welches Szenario, auf welchem Teilabschnitt der Route passiert was, dass es ein sauberes, sicheres Sicherheitskonzept gibt. Und ja, das fährt natürlich immer mit. Ja, als Teilnehmer kriegst du davon natürlich gar nichts mit. Das ist die Arbeit im Vorfeld und hinterher. Genau, so, okay. So machen wir das. Und dann hast du halt die Autos mit uns. Wir haben einen Mechaniker dabei, beziehungsweise eine Person, die Bootreparaturen machen kann. Ja, zweites halt, bin ich das halt.
Ja.
Und genau. So machen wir das.
Super. Und wie groß können denn dann die Gruppen, ihr habt ja wie viele Autos selber oder wie viele sind da oft von euch mit dabei und wie viele sind dann vielleicht mit eigenen Autos dabei? Ist das so eine Mischung oft, oder?
Ja, wobei wir gucken natürlich, ehrlicherweise, wen wir da mitnehmen. Und dafür, das passiert auch in der Experience schon, dass wir uns natürlich vorher kennenlernen, dass wir wissen, wen wir da mitnehmen. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass die Gruppen zusammenpassen und homogen sind. Das heißt nicht, dass alle jetzt aus einer Branche kommen oder so, sondern es geht einfach um den Spirit, um den Tribe, der da, ich sag jetzt mal, mitschwingt bei jedem.
Ja,
und
klar.
Das halten wir für viel wichtiger für die Abenteuer-Lagerfeuergespräche, für die Gruppendynamik. Und am Lagerfeuer gibst du Dinge in der Regel ja preis, die du sonst vielleicht nicht im Konferenzraum oder sowas erzählst, sondern da sprichst du über die Themen, die dich wirklich berühren.
Ja, klar.
Und das darf dann einfach menschlich ein guter Fit sein. Und dafür gibt es auch unsere Events, bei denen wir im Grunde das so ein bisschen vorfiltern können. Also wenn ihr euch für eine Tour interessiert, ist es am besten, ihr kommt aber ein Event vorbei, da habt ihr die Gelegenheit, quasi uns kennenzulernen, die Autos kennenzulernen und dann können wir euch Bilder und Videos von den Reisen zeigen. Mhm. Und wenn ihr da Lust habt, kann man dann natürlich auch weitergehen.
Und wird das dann über die, sag ich mal, wie heißt denn nochmal, die Scheune, über die Eventscheune angeboten? Ist das regelmäßig? Findet das statt? Ist das wie so ein Stammtisch? Oder wird das gesammelt und dann wird mir das angeboten? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind gerade dabei, die Webseite neu zu designen und da werden dann jetzt geregelt Termine draufkommen. Wir werden einmal pro Woche haben wir ein Barbecue-Event. Wir haben sowieso immer offenes Fahren. Dazu kommen jetzt noch andere Tasting-Termine. Wir haben noch Overland-Termine, wo wir auch Gastspeaker haben, die über ihre eigenen Reisen quasi einen Vortrag halten oder das einfach präsentieren. Mhm. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, mit dabei zu sein.
Okay, also das findet man dann da. Und dieses Fahren, wo findet das statt? Wenn ihr sagt, okay, wir bieten hier auch, das ist ja praktisch Offroad-Training, ne? Im Gelände zu fahren, ja. Zu üben. Wo ist das?
Genau, das ist einmal, haben wir 2 Touren in Belgien. Dann haben wir so ein Family Weekend, das machen wir in Holland. An einem See, da gibt es ein Gelände, das ist geschützter Raum. Da haben wir auch Campingplätze Und das ist für Familien einfach gut. Die Kinder können da rumlaufen, können nicht weglaufen. Und genau, das ist ganz gut. Klasse. Und ja, so machen wir das. Und wir haben noch ein Gelände in Spanien, das nächstes Jahr, also das macht ein Partner. Das ist nicht unser Gelände, aber da gehen wir ab. Nächstes Jahr können wir da auch drauf. Und dann bieten wir auch da vor Ort auch noch Termine an. Also aber das wird nicht der Haupt-Dreh- und Angelpunkt sein, sondern für wirklich jemanden, der es explizit möchte oder nur einen Tag oder Wochenende mal was erleben möchte, ist das was. Der Hauptfokus sind einfach die Reisen und die nehmen auch sehr viel Zeit in Anspruch.
Ja, klar. Und Leute, wenn ihr da mal auf die Homepage geht, exploriseadventure.de, da sieht man auch schon jetzt fertige Touren, ne? Also einmal in den Norden hinein, wie es der Ben ja auch schon erklärt hat, was ist anscheinend sein Lieblings oder findet er richtig klasse, total im hohen Schnee, aber eben auch mal nach Marokko rüber. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nach Marokko fahrt, könnte man unterwegs auch so ein Fahrradtraining schon auf dem Weg dahin machen oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein,
die Touren Spanien, sind... Wie fahrt ihr nach Marokko hin? Wie kommt ihr hin?
Ja, also es kommt auf Setting an. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Spätherbst haben wir noch eine Tour Richtung Winter. Da fahren wir ab Marrakesch. Also da bringen wir die Autos bis Marrakesch. Du fliegst nach Marrakesch ein und du kannst dann, und das ist ja genau, und du fährst dann im Grunde eine Woche, 10 Tage vor Ort und kannst dann von da aus wieder zurück. Marrakesch, die Stadt der 5-Sterne-Hotels. Und ja, so kannst du dann im Grunde nach deinem Overland-Erlebnis doch mal eine coole Nacht in einem Hotel machen und kannst von da aus dann wieder nach Hause fliegen. Und das ist der Gedanke, du wirst selten Zeit haben, um eine Weltreise oder bestimmte Strecken der Welt zu bereisen,
ja,
ohne, also mit wenig Zeit. Zeit ist ja immer ein großer Faktor. Also wenn du jetzt sagst, du willst den Pamir Highway fahren oder möchtest irgendwie die Garden Route oder irgendwelche anderen besonderen ikonischen Touren auf der Welt fahren, bedarf das immer unfassbar viel Zeit in der Vorbereitung, das Auto überhaupt zu haben. Du weißt dann nicht, wo, wie, was. So, und im Grunde bei uns kannst du genau diese Teilstrecken mitfahren. So, das heißt, nächstes Jahr fahren wir zur Pamir Highway. Es gibt einen Teil von der Türkei aus und es gibt einen Teil nachher von Osh aus, wieder Richtung Ladakh, dass man quasi den Karakorum Highway dann noch fährt und das endet und startet immer an internationalen Flughäfen, sodass quasi da getauscht werden kann. Und dann bist du mit guten 2 Wochen, kannst du so eine Reise erleben in fernen Ländern mit einem geilen Auto. Du brauchst dich nicht um die Route zu kümmern. Du hast natürlich trotzdem die ganzen Experiences, die auf der Tour passieren. Also es passiert immer irgendwas, auch wenn das nie geplant ist. Du triffst Menschen, es passiert irgendwas, ja. Also irgendwas ist immer. Und genau das erlebst du alles. Im Grunde brauchst du dich um nichts zu kümmern. Du kommst an, du kriegst eine Einweisung in das Auto und du solltest auf jeden Fall immer ein Stückchen Mut mitbringen. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwelche halsbrecherischen Dinge machen. Nur sollte einem klar sein, wer auf den Pamir Highway fährt, dass das eine der gefährlichsten Straßen der Welt ist. Ja. So, und technisch ist das vielleicht nicht so schwierig, aber was vielleicht die Herausforderung sein könnte auf so einem Abschnitt, ist einfach, du fährst an der Straße, an der Klippe entlang. Und du siehst auf der einen Seite, wie es hunderte Meter oder gefühlt Kilometer weiter darunter geht. Und das ist eine unbefestigte Straße. Ja klar, das kann dem einen oder anderen vielleicht schon an den Nerven zehren. Ja, dann ist es technisch nicht so anspruchsvoll. Aber es gibt vielleicht andere Herausforderungen.
Ja, ist doch cool.
So, genau. Und genau.
Genau. Man muss sich ja auch seinen Ängsten mal stellen. Also ich finde das klasse. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also so eine Tour, sagen wir jetzt Marokko, korrigiere mich, man fliegt an einen Punkt, man dreht eine Runde in Anführungsstrichen und kommt wieder da wieder raus, wo man auch gelandet ist mit dem Flugzeug.
Nicht aber unbedingt. Du kannst ja auch an anderen Orten weiter.
Genau. Oder wie jetzt beim Pamir ist es dann so, ihr startet irgendwo, macht die Tour bis in, das geht Usbekistan oder wo geht das hin?
Ja, Usbekistan, Kirgisistan, genau.
Und dann steigt man da wieder aus, fliegt nach Hause und andere fahren die Autos wieder zurück, oder? Kann man sich auch so vorstellen.
Genau so ist das, ja.
Wow. Ne? Also eine richtig geile Tour, ohne jetzt, sagen wir mal, Tage, vielleicht sogar wochenlange Anreise mit dem eigenen Auto dann irgendwo. Ne? Wow,
genau.
Das ist echt stark.
Ja. Und wir gucken immer, dass es schon so ein, zwei Tage gibt, wo man, ich sag jetzt mal, ein bisschen reinkommt.
Auch klar.
Ja. Und gerade für solche Touren bieten sich natürlich die Tages- oder Wochenendtrips vorher an, um sich mit dem Material vertraut zu machen. Ja.
Oh, stark. Interessant. Und ihr kart dann die Autos dann wahrscheinlich mit einem Tieflader dahin, oder? Wenn ihr in die Türkei oder fahrt ihr die mit einer Kolonne schon darunter? Einfach mal
Ja, da
für
gibt es einen munteren Haufen an, ich sage jetzt mal, Schülern und Studenten, die sowas gerne, die das gerne machen.
Ah, cool. Also die kommen
Ja.
schon auf eigene Achse an. Das ist schon mal cool.
Ja, ist einfacher
Ja.
als das mit dem Tieflader zu machen. Ja.
Und dann fliegen die wieder zurück. Erstmal.
Und die fliegen dann zurück, genau.
Wow, das ist echt, das hab ich noch nicht so gehört von verschiedenen Anbietern. Also machst du, ist ja wirklich einmalig.
Ja,
Klasse.
und ich lege da auch viel Wert drauf, dass die Kulinarik stimmt, dass dann nicht irgendwie jeder da sein Ravioli-Döschen oder was aufmacht abends, ne? Und dann jeder, ich sag jetzt mal, kocht im wahrsten Sinne so sein eigenes Süppchen. Ja, das muss irgendwie nicht sein. Ich finde,
Genau.
Essen, das ist etwas, was seit Jahrzehnten, da werden Dinge besprochen, da kommt man zusammen, da wird die Kultur gelebt und gepflegt. Und ja, da gehören einfach gute Tischgespräche, sage ich mal, dazu. Und wenn wir das jetzt mal in unsere Outdoor- und Overland-Welt übertragen, ist das in der Regel dann abends am Feuer oder wenn die Wagen zu einer Art Wagenburg da zusammenfahren, dass wir da einfach zusammensitzen und dann auch dieses Tischgefühl gemeinsam, vielleicht sogar gemeinsam für das Essen etwas zu schnibbeln. Der eine macht Tomaten, der andere macht Zwiebeln, der andere hat vielleicht mehr Lust, am Fleisch zuzugucken oder beim Grill irgendwie zu helfen. Genau, und das dafür fertig zu machen. Dafür haben wir auch eine eigene ja, Expeditionsküchenunit, die wir da mitnehmen, wo im Grunde alles drin ist. Und ja, wir werden das jetzt alles sukzessive auch bei YouTube bei uns vorstellen.
Und der Koch-Event bei dir an der Scheune, da siehst du ja, also da ist ja dann auch ein Koch dann dabei. Rein theoretisch fährt dann auch schon mal ein Koch mit, oder wie?
Ja, genau. Also wir haben es ja auch zum Beispiel kennengelernt über Derek. Derek ist ja auch
Ja.
absoluter Defender-Enthusiast.
Ja.
Und ja, ich sag mal so, der hat natürlich positiv genau den Vibe in sich, den wir für das brauchen. Ja, abends am
Ja.
Feuer da. Also ein Sternekoch, den brauchst du da nicht hinstellen, sondern
Ja.
wir wollen ja da einen haben, der genauso die Geschichte erzählt, wie es beim letzten Mal war. Und
Richtig.
ich denke, damit haben wir da einen guten Fang gemacht.
Also das ist der
Und ja.
Derek Barber, Driving the Change, ne, nennt er sich, glaube ich, im Internet,
Genau,
im
ja.
Driving the Change. Also auch ein ganz cooler Typ, hat sich auch schon bereit erklärt, hier mal zu Gast zu sein. Also da schließt sich wieder mal so ein bisschen der Kreis. Also, und der Derek hat uns auch zusammengebracht. Also cool, schön.
Genau.
Also, und dann bringt ihr, ich sag mal, auch aus heimischer Küche, man kann dann ja auch mal kurz einen Abstecher zur Markthalle machen irgendwo, sich da eindecken und dann wird das abends zubereitet, oder?
Ja, also ich finde es besonders wichtig, auf so einer Reise nicht irgendwie die Kühlbox von zu Hause voll zu machen, sondern vielleicht so ein paar Grundthemen mitzunehmen, dass du nicht ganz leer ausgehst, wenn du mal nichts kriegst. Aber primär sollte es natürlich darum gehen, auch das Land zu bereisen und auch mit den ganzen, ja, somatischen Eindrücken, die der Körper so wahrnehmen kann. Und dazu gehören natürlich auch fremde Gerüche, fremde Gewürze, fremde Geschmäcker, die Kultur auf dem Markt, in so einer Markthalle oder auf so einem Marktplatz, ja.
Ja.
Wenn du da Fleisch mitnimmst, dann ist das mit Sicherheit nicht so verpackt wie hier. Und
Nee.
das ist alleine das ist ja schon ein Riesenabenteuer,
Nee,
ja.
genau, klar.
So,
Du könntest rein
und
theoretisch da, ich habe das ja auch schon erlebt, da kannst du ja zugucken, wie es geschlachtet wird.
ja, genau.
Das
ja, genau.
frischer
Es
geht's gar
ist
nicht, ja.
frischer
Das hängt
geht's
da
gar
nicht
nicht.
monatelang im Kühlhaus rum, sondern es ist frisch, ja.
Kommt
Schon
quasi direkt
cool.
vom Feld auf den Grill.
Ja, genau.
Ja,
Wow,
genau.
klasse.
Ja, so, und ich denke, das ist die, ach, das ist einfach ein schöner Moment, abends da zu sitzen, alle wissen, was es gibt, jeder hat irgendwo einen Teil dazu beigetragen zu dem Essen und trotzdem gibt es da jemanden, der einfach cool kocht, die Dinge cool kuratiert und zusammenstellt. Alle essen das Gleiche, alle haben das gleiche Erlebnis und so kommt auch einfach deutlich mehr Komfort noch in so eine Reise. Ne? Morgens
Genau.
Kaffee wird gemacht, Ei und Frühstück, das ist ja natürlich auch da so eine Sache. Du kommst raus, du müsstest, wenn du alleine bist, dann fängst du an zu rödeln. Ich finde das cool, ich mache das gerne für mich. In der Gruppe ist das schön, wenn das einheitlich zusammen am Tisch passiert. Ja,
ja klar. Habe ich auch schon alles erlebt. Und ich finde es auch klasse, wenn da so jemand dabei ist, der da sich auch vorrangig darum kümmert. Genau. Dem kann man dann auch mal sagen, was einem nicht schmeckt. Also, ne, also es gibt ja auch Vegetarier, manche Unverträglichkeiten und so. Das kann man ja mit dem alles abstimmen und dann hat er es auf dem Schirm und dann wird er auch genau auch mal ein bisschen separiert und so. Und man kann sich da einfach auch da wieder so ein bisschen fallen lassen. Ne? Also darauf verlassen sozusagen. Also ich ein tolles Konzept, muss ich sagen. Ja. Echt ein riesen tolles Konzept, ja. Stark.
Genau. Ja, und wir haben natürlich auch, kriegt einen großen Fragebogen, kriegen vorher, damit wir natürlich auch genau wissen, auf was wir uns da einlassen, das Sicherheitskonzept entsprechend vielleicht auch auf medizinische Bedürfnisse oder so angepasst ist. Genau, haben da einen Arzt, der da mit uns in Begleitung quasi das vorher abstimmen und wir dann im Zweifelsfall auch dann nochmal in 1:1 Gespräch gehen mit dem Teilnehmer. Wir wollen einfach, dass es sicher ist und dass man sich verlassen, also es geht darum, sich darauf verlassen zu können, dass das ein richtig cooles Erlebnis wird, wo du sagst, boah, das wollte ich schon immer mal machen und ich kann das hier ohne Bedenken machen. Da ist einer, der hat sich vorher um den ganzen Quatsch Gedanken gemacht, der notwendig ist, ja.
Klar.
Und aber das ganze Thema Risk Evaluation für dich nicht mehr relevant ist, sondern du kannst dich total auf die Vision deiner Reise und die Ausführung und all das, was das mit sich bringt, konzentrieren, ne? Und Spaß haben vor allen Dingen. Das Kind in dir entdecken, ja. Das ist ja für viele auch so. Ich setze mich in so ein Auto, gehe durch die Reisen und diese Freiheit, die das auslöst, denn ich sage auch immer gerne, du bezahlst nicht für eine Reise, du verwandelst dein Kapital in Geschichte.
Ja, natürlich. Und das wiederum wird über die Zeit immer mehr wert. Das wissen die meisten.
Gerade in Zeiten von KI.
Ein teures Auto ist die Lösung. Ja, das wird mit jedem Tag weniger wert. Ne? Und man scheißt sich da immer mehr mit ein. Ne? Immer mehr, jetzt kommt ein Kratzer und jetzt ist hier wieder ein Fleck drin. Das wird immer weniger und das nervt. Das zerrt an der Substanz. Ein Erlebnis, vor allem so ein exponiertes wie bei dir, das bleibt über Jahre und es wird immer besser. Das ist einfach so. Nicht, man betrügt sich da nicht selber, sondern es gibt einem immer mehr, weil man auch mit immer mehr Leuten darüber spricht. Deshalb machen ja viele Leute so eine Reise auch überhaupt. Ne? Dass man hinterher auch darüber spricht, nicht nur diese Zeit, wo man unterwegs ist, sondern einfach darüber ein bisschen Klarheit gewonnen hat, ein paar neue Eindrücke bekommen hat, die Dinge anders sieht und so weiter und so fort. Das ist ja Sinn einer Reise letztendlich. Und das machst du richtig gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Klasse.
Genau, also das, was du da gerade ansprichst, ist im Grunde der Rise bei X-Group Rise. Dieser persönliche Wachstum über sich hinaus. Oftmals sind das ja auch Themen, die liegen einfach in dir. Du kommst da nicht dran, weil du in deinem Alltag Stress bist, in deinem, ich sag jetzt mal, Kosmos, in dem du dich zu Hause sowieso immer bewegst.
Ja.
Und ja, na klar, bei uns, ganz ehrlich, das sind Kratzer und Macken am Auto. Und es ist total schön, wenn die da sind und wenn die eine Geschichte erzählen. Und wenn ein Teilnehmer da eine Macke reinfährt, ja, okay, wir kommen da jetzt nicht wie große Vermieter und sagen, ja, ich muss aber mit Lineal jetzt hier gucken und wie tief und wie breit ist denn die Delle. Nein, vielen Dank, erzähl mir deine Geschichte zu der Beule, ja.
Genau.
Okay, du solltest natürlich das Auto nicht zu klump fahren, dankeschön, das ist ganz. Der Nächste möchte auch noch fahren. Aber ja, die Geschichte, natürlich, darum geht's bei uns.
Klasse. Genau, also beim Geländefahrzeug ist das wirklich anders. Ich habe meine ja mal restaurieren lassen und habe extra gesagt, also nicht lackieren. Klar, da wird von außen nichts gemacht, weil das sind ja dann genau die Geschichten. Und vor allem, du hast es dann mal, sag mal, besser als neu, ist ja auch so total bescheuert im Grunde. Und dann fährst du durch Gebüsche und dann oder
kippst du mal um
oder machst sonst was und schon fängst du wieder von vorne an. Das ist ja eine Never-Ending-Story. Nein, das muss so auch mit einem mitwachsen. Ich selber habe auch ein paar Narben davongetragen jetzt in meinem Leben. Und mein Gott, das ist doch nichts Schlimmes in dem Sinne. Ne? Man muss sie da auf keinen Fall so ins Hemd machen.
Naja, also ich finde, in Japan gibt es dazu eine Kultur, die beschreibt das, finde ich, ziemlich gut, indem zerbrochene Dinge wieder zusammengeklebt werden und die dann als wertvoller als vorher im Grunde dargestellt werden. Sowas können Japaner ja wirklich richtig gut. Aber das ist, finde ich, so der Ausdruck davon, im Grunde aus was Kaputtem, für uns kaputt, wir definieren das als kaputt. Du hast ja selber schon die Chance zu sagen, na, jetzt habe ich die Chance, aber was Schöneres daraus zu machen, das mit einem Goldkleber oder was weiß ich zusammen zu machen. Mhm. Und am Ende hast du eine coolere Vase als vorher, um mal in dieser Metapher zu bleiben, die dafür oft benutzt wird für diese Kultur.
Und da möchte ich noch eine Sache anschneiden. Ich war vor ein paar Tagen erst beim Landy-Treffen, Deutscher Landrover-Club-Treffen und da mir folgen nun mal schon viele und dann kam auch einer auf auf mich zu und sagte, ja, sag mal, wieso machst du denn da so eine Reise? Ich war auch mit einer Reisegruppe unterwegs. Ne? Ich sage, ja, genau, Ben, wie du das sagst, ich habe nicht die Lust. Manche planen ja akribisch Wochen und Monate lang. Ja? Und die freuen sich daran. Das ist alles wunderschön. Ich habe auch schon Sachen geplant. Aber manchmal freue ich mich auch einfach, dass ich weiß, so, wann muss ich wo sein? Ne? Wann muss ich wo stehen? Und dann geht's los. Und es ist ja wirklich viel passiert auf dieser Tour da in Tunesien. Und ich war so glücklich, dass wir das mit einer Reisegruppe gemacht haben, wo dann der Beduine in Landessprache an die richtige Telefonate abgesendet hat. Und ja, die Typen haben uns da wieder rausgeholt. Hätte vielleicht auch irgendwie geklappt, wenn wir ganz allein dahin gefahren wären, mit zwei, drei Leuten, privat sozusagen. Aber das war mir die Sache wert. Und ich hoffe auch euch, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, die da sagen, okay, ich gebe auch ein bisschen Verantwortung ab. Ich muss Verantwortung tragen. Das bleibt gar keine, für sich selber auch letztendlich, ist ganz klar. Aber am Schluss habe ich da ein gutes Gefühl, allein schon, bis es dann auch losgeht. Dass ich einfach weiß, okay, da wird schon nichts passieren. Das ist alles gut geplant. Das ist ein Risk Management sogar dahinter gewesen. Alles wurde durchgecheckt und so weiter. Und ich kann diese Urlaube, diese Reise wirklich genießen. Also mir ist das immer was wert. Also ich finde das klasse. Ich habe schon zig so Reisen gemacht. Und das ist, wie gesagt, sein Geld wert. Ja,
ja, also vielleicht fahren wir auch zusammen einfach in den Senegal.
Ja, wer weiß es.
Das war nur im Herbst so.
Ja, im Moment ist es nicht so. A, haben wir schon wieder was geplant für den Herbst. Und B, im Moment muss ich ja erstmal mein kleines Unternehmen aufbauen. Ne? Als Unternehmensberater hat man jetzt natürlich nicht mehr so feste Urlaubszeiten und auch nicht so ein festes Budget. Das muss jetzt erstmal auch aufgebaut werden. Aber nichtsdestotrotz, das wird schon. Also da bin ich ganz sicher, nächstes Jahr sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Mal schauen.
Ja, finde ich auch echt spannend bei dir, das KI-Thema, was du machst und aufbaust und dann auch das Rauskommen. Und das ist ja genau dieser Spagat zwischen Anspannen, was lernen, neuer Inhalt und dann gehst du raus. Das ist ja genau der Tribe, den ich auch liebe. Das ist einfach cool.
Ne? Ja, klar. Oh. Sehr schön. Gut, Ben, guck, wir sind jetzt in der Jetztzeit angekommen. Wir könnten noch vielleicht, hast du noch was, wo du sagst, okay, die nächste Reise ist wann? Wo geht's hin als allernächstes?
Als allernächstes steht Westalpen letzte Juliwoche an.
Mhm. Okay.
Genau. Und da testen wir auch nochmal ein neues Auto. Da machen wir auch nochmal Videos für die Webseite. Das ist natürlich auch alles bei mir genauso in der. Ja, ich meine, ich mache das auch schon seit, weiß nicht, über 15 Jahren und länger auch schon irgendwie mit Geländewagen. Und ja, jetzt darf das Ganze einfach seinen Schuh finden, ja.
Klasse.
Und das macht richtig Bock. Wir haben guten Zulauf und wir dürfen wirklich gucken, wen wir da mit welcher Gruppe zusammenstecken. Und das macht besonders große Freude, auch zu sehen, dass sich das nachher ausgeht. Ne?
Ja. Klasse. Also von daher, deinen Traum hast du auf jeden Fall schon mal verwirklicht. Hilfst anderen, ihre Träume zu verwirklichen. Wir sind im Jetzt angekommen. Wir haben schon ein bisschen nach vorne geschaut, in die Zukunft, wie es beim Ben weitergehen wird. Schaut auf die Homepage, liebe Hörerinnen und Hörer. Informiert euch bei Instagram. Der Ben hat gleich zwei Instagram-Kanäle. Einmal für beide Business. Einmal noch aus der alten Zeit Umbauten und Offroad. Böckels Overland heißt das ja, genau. Und natürlich jetzt auch das Aktuellere. Und dementsprechend, da findet das ihn auf jeden Fall. Ich verlinke hier wieder alles. Auch klar, steht hier in den Shownotes. Ben, wir sind am Ende angekommen. Wir haben eine schöne Reise gemacht, auch durch dein Leben letztendlich, wie du das jetzt gestaltet hast, wie du das wirklich in deine Richtung gelenkt hast. Das freut mich ganz besonders, dass das auch klappt. Das sieht man ja, dass es klappt. Das freut mich ganz besonders. Und ich wünsche dir für dich, deine Zukunft, für dein Business weiterhin alles Gute. Auch für die, die da teilnehmen, immer eine Handbreit Luft unter dem Differential, dass sie niemals stecken bleiben, was nicht sein wird. Aber du weißt, was ich meine. Vielen Dank erstmal.
Ja. Vielen Dank, Sarah. Und bis bald. Wir sehen uns im Senegal.
Ja, auf jeden. Danke dir. Schönen Abend. Ciao, ciao.
Schönen Abend. Ciao.
Ja, so ihr lieben Abenteurer und Lebensgeschichtensammler da draußen, das war's mal wieder für heute. Bens Geschichte hat mich richtig gepackt. Vom Kartfahren über die Rennstrecke und Verantwortung im Familienunternehmen und letztendlich zu seinem ganz eigenen Weg mit Explorize. Diese Geschichte bzw. Ereignisse, die ihm immer wieder zu harten Entscheidungen zwangen, bleiben bei mir im Gedächtnis, ja sogar im Herzen. Ben hat es so schön gesagt, man bezahlt nicht für eine Reise, man verwandelt sein Kapital in Geschichten und Erlebnisse. Und dieser japanische Gedanken, dass etwas Zerbrochenes durch die Reparatur sogar wertvoller wird, passt doch perfekt zu unseren Landys mit ihren Beulen und Kratzern und dem andauernden Reparieren und Revidieren. Als jemand, der gerade selbst als Unternehmensberater durchstartet, kann ich Bens Mut, den sicheren Job im Familienunternehmen für seine eigene Vision aufzugeben, nur bewundern. Genau diesen Mut zum eigenen Weg predige ich auch in meiner Beratungsarbeit. Und wie professionell und mit viel Herzblut er in das Ganze eingestiegen ist, zeigt ja wohl die Tatsache, dass er sich und sein Unternehmen nach DIN ISO 21101 zertifizieren lassen hat. Ein super Qualitätsmerkmal und echtes USP. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die regelmäßig am Laberfeuer mit dabei sind und meine Beiträge und Stories in Social Media teilen und kommentieren. Das ist wirklich mein Applaus, der mich antreibt, weitere interessante Gäste für euch zu finden. Schaut gerne auch bei Ben vorbei. Auf Insta findet ihr ihn gleich unter zwei Kanälen, einmal als Böckels Overland mit OE und nicht Ö für die Umbauten und Offroad-Themen. Und einmal für sein aktuelles Projekt Explorize inklusive Erlebnisscheune. Ihr findet aber auch alles in den Shownotes. Wer mehr über mich erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und LinkedIn vorbei. Bei YouTube findet ihr außerdem eine Roomtour mit unserer Landratte auf dem Kanal 4x4 Passion. Wer mich in wenigen Tagen live erleben möchte, der kommt bitte zum Vanlife Festival Ferropolis bei Dessau. Das ist vom 20. bis 23. August 26. Und ich freue mich auf jeden Fall über ein Hallo, wenn ihr da vorbeikommt. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Hand bei Luft unterm Differential und seid gewiss, wie Ben schon gesagte, ein Auto wird nicht schlechter durch Kratzer, sondern wertvoller durch seine Geschichten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit mir am Laberfeuer gesessen habt und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und eben allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.